im Jahr 1522 hat Luther die Bibel auf Deutsch übersetzt. Und mit dieser Tat hat er eine Sünde begangen. Also zumindest in den Augen der katholischen Kirche. Oder der Kirche, dazumal hat es ja noch keine katholische und reformierte Kirche gegeben. Und es war klar, aus der Sicht der Kirche hat Luther soeben eine Sünde begangen. Die Bibel soll nicht übersetzt werden. Und für uns heutzutage ist das ein komisches, um das zu verhindern, dass die Bibel übersetzt wird. Und so hat der Rektor festgehalten und geschrieben, zwei gute Gründe, wieso dass es eigentlich so schlimm ist, dass die Bibel übersetzt wird. Ich darf es euch gerade kurz vorlesen. Der erste Grund war, die heiligen Gesetze und Kanones, also die Bibel, sind aber von so weisen und beredten Männern mit so großer Sorgfalt und Geschicklichkeit zusammengestellt. Und ihr Verständnis ist so schwierig, dass zu ihrer Bewältigung die Dauer des menschlichen Lebens selbst für die Einsichtigen kaum ausreicht. Der erste Grund, wir sind einfach zu blöd, zum Bibel zu verstehen. Und Interpretation und Übersetzungen und so, das sollten ein paar wenige hochintelligente, studierte Männer, die das ein Leben lang machen, tun. Und alle anderen sollen gar nicht erst probieren, die Bibel zu verstehen. Das übersteigt unseren Verstand bei weitem. Also das war der erste wichtige Grund, den der Rektor da festgehalten hat. Sprich, wir sind einfach alle zu blöd, um die Bibel wirklich selber lesen. Und der zweite Grund, man kann nicht sagen, dass die deutsche Sprache fähig sei, das, also die Bibel, genau wiederzugeben. Sie, die übersetzen, müssen vielmehr einräumen, dass die Armut unserer Sprache ihre Bemühungen vereitelt und dass sie aus diesem Grunde gezwungen sind, ihr Hirn zur Erfindung neuer Ausdrücke zu martern. Und da haben wir jetzt schon mehr Sympathie für das Argument, oder? Also, Deutsch ist einfach jetzt primitive Sprache. Als dass man könnte da jemals die Schönheit von der Bibel zum Leben erwecken. Und so als deutschsprachiger Mensch habe ich das nicht so können nachvollziehen, bis zu dem Moment, wo Tabrina mir immer wieder mal erzählt hat, was eigentlich so im Aramäischen für Wortgewalten dahinter sind. Und dann merkt man dann schon mal, okay, es hat tatsächlich eine Limitation in unserer Sprache. Und das ist so der Grund gewesen, wieso dass es verboten gewesen ist, die Bibel zu übersetzen. Erstens, Menschen sind zu blöd zum Verstehen und zweitens, unsere Sprache ist zu primitiv, auf das Wort Gottes tatsächlich könnte korrekt so wiedergegeben werden. Und das ist ja schon ein spannender Moment, wenn man sich das so ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzt, mit der Bibelübersetzung. Habe ich festgestellt, dass es tatsächlich mal für eine Zeit, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass es verboten gewesen ist, von der Kirche eine Bibel zu besitzen. Also, wie komisch ist denn das, dass es eine Zeit gegeben hat, wo die Kirche gesagt hat, du darfst keine Bibel daheim haben. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich meine, das ist ja die Basis, auf dem beruht ja unser Glaube. Wie kann das sein, dass es verboten war, die Bibel daheim zu haben? Nichtsdestotrotz hat Luther die Bibel übersetzt und hat so mit der Übersetzung das Wort Gottes der breiten Masse zugänglich gemacht. Und das ist etwas, was wir feiern. Das ist etwas, was wir extrem schätzen und wo wir heute noch dankbar dafür sind, dass du und ich können selber im Wort Gottes lesen, dass Gott direkt zu uns kann, in unsere Herzen hineinreden. Wir haben die Offenbarung, das Reden Gottes in unserer Hand, in unserer Sprache und dürfen das lesen. Und was wisst ihr, was ist aber auch spannend? Seit dem Jahr 1522 ist nämlich ein anderes Phänomen mit einhergegangen. Nicht nur haben jetzt alle Menschen Zugang bekommen zu der Bibel, oder es war sehr viel breiter zugänglich gewesen. Etwas ist interessant, was auch passiert ist mit dem. Und zwar haben die Kirchenspaltungen exponentiell angefangen zuzunehmen. Seit Luther die Bibel übersetzt hat, sind wir heute, Stand heute, bei ca. 22'000 verschiedenen Denominationen. Das heisst, das sind 22'000 unterschiedliche Kirchenverbände, die sich abgrenzen voneinander. So einfach als Kontext. Bis zu dem Tag, wo der Luther die Bibel übersetzt hat, hat es eigentlich so eine grosse, nennenswerte Kirchenspaltung gegeben. So eine richtig grosse Kirchenspaltung, eine einzige. Im Jahr 1000 und etwas ist das gewesen, wo sich die West- und Ostkirche gespaltet hat. Und vorher hat es das nicht gegeben. Das war nicht ein Phänomen, das bekannt war in der Christenheit. Aber mit der Übersetzung ist die Diskutiererei so richtig losgegangen. Und jeder hat angefangen, sich eine Meinung zu bilden. Jeder hat angefangen, zu einer Überzeugung zu kommen. Und aus dem daraus hat es Kirchenspaltungen noch und nöcher gegeben. Und das ist eines der spannendsten Phänomene, wo wirklich schwierig ist für mich zum Nachvollziehen, ist, dass die ersten Reformatoren die nächsten Reformatoren verfolgt haben. Also, unser grosser Reformator in der Schweiz, der Zwingli, war voll und ganz dafür gewesen, dass die Anabaptisten, also die Wiedertäufer, verfolgt sein sollten. Und er war okay damit, dass die in der Limmat ertränkt worden sind. Weil die sind ja jetzt falsch, oder? Wir sind ja richtig gewesen. Wir haben sie jetzt begriffen, wir haben uns jetzt abgespalten, wir haben jetzt die richtige, wahre Meinung entdeckt. Und die Nächsten, die etwas Neues sehen, etwas anderes verstehen und anders auslegen, ja gut, nein, die sind jetzt wieder falsch, oder? Ja, nein, die muss man dann schon in der Limmat ertränken. Und ich finde das ein faszinierendes Phänomen, dass mit der Übersetzung und mit der Zugänglichkeit von der Bibel die Meinungsverschiedenheiten rasant zugenommen haben. Und es ist ja nicht ein Thema, wo wir jetzt könnten sagen, ja gut, also im 15., 16. Jahrhundert haben sie das halt gemacht und heute ist das nicht mehr so. Nein, heute genau noch tun sich Verbände über Fragen, die wir nicht nachvollziehen oder nicht nachfühlen können, sich gegenseitig Bibel um die Ohren hauen. Ein Freund von mir in Amerika hat erzählt von einer Kirche, die er kennt, oder von einem Verband, der sich gespalten hat, ab der Frage, ob man im stehenden oder fließenden Gewässer taufen soll. Also das war die Frage, die dann zu der Spaltung geführt hat. Das ist so wichtig geworden in dieser Kirche drin, dass ein paar gefunden haben, ja, also alle, die im stehenden Gewässer taufen wollen, ja, die sind ja falsch, oder? Mit denen können wir nicht mehr zusammen jetzt weiter Kirche bauen. Das geht nicht, oder? Wir müssen jetzt unser eigenes Ding anfangen zu machen. Und es hat eine Kirchenspaltung gegeben, ab der Frage, ob man im fließenden oder stehenden Gewässer taufen soll. Und ich möchte in dieser Serie, in der wir drin sind, wo wir über die Bibel reden. Wir haben in den letzten Serien den Ursprung der Bibel geschaut. Wir haben darüber diskutiert und nachgedacht, hey, wie können wir die Bibel interpretieren. Wir haben die Notwendigkeit von Interpretation aufgezeigt. Und wir haben Schritt gelernt, wie können du und ich wirklich das Wort studieren. Und dann ist eine Frage gekommen, und die ist sehr wichtig. Was machen wir aber jetzt, wenn wir zu unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Interpretationen kommen? Was machen wir mit dem? Also, was ist, wenn du jetzt findest, ja nein, also man muss im fließenden Gewässer taufen und ich finde, ja nein, aber im stehenden Gewässer ist die einzig wahre Lehre, oder? Und alles andere ist falsch. Wie gehen wir korrekt und gesund mit Meinungsverschiedenheiten um? Das ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen. In dieser Serie, wo es um die Bibel geht, wo wir gelernt haben oder wo wir immer mehr lernen wollen, wie können wir interpretieren, wie können wir studieren, wie können wir Wissen und Glauben miteinander aus dem Wort Gottes zusammenbringen. Und diese Frage, die soll uns heute beschäftigen. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch ganz kurz mit uns zusammen beten. Ich möchte nämlich ganz bewusst jetzt einfach den Heiligen Geist einladen und ihm Raum geben. Und das möchte ich tun, Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, ich möchte dich bitten, dass du einfach unsere Herzen jetzt bewahrst, dass du uns auftust, dass du uns bereit machst für dein Wirken. Jesus, es geht um dich heute Morgen, es geht nicht um uns, sondern wir wollen dich gross machen an dem heutigen Morgen. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach dein Wort uns auftust und dass du in unsere Herzen und in unser Leben drin reden darfst. Amen. Amen. Also, die erste Frage, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, so wie als Vorläufer zu dieser ganzen Fragestellung von unterschiedlichen Meinungen, ist folgende Frage. Nämlich, ist Bibel absolut? Ist Bibel absolut? Ich tue es noch ein bisschen ausdeutschen, was ich meine mit dieser Frage Oder mit dem Statement, die Bibel ist absolut. Die Frage ist, gibt es richtig und falsch in der Bibel? Also wenn zwei Menschen anfangen, die Bibel interpretieren und zu Auslegungen kommen, ist die Bibel in sich absolut wahr. Sprich, gibt es eine richtige und eine falsche Auslegung aus der Bibel? Korrekt, der Werner hat es gesagt. Jawohl, die Frage muss man mit einem klaren und deutlichen Ja beantworten. Die Bibel ist absolut. Sie ist schwarz und sie ist weiss. Es gibt nichts dazwischen. Man kann nicht da anfangen zu sagen, ja gut, deine Interpretation ist wahr und meine Interpretation ist auch wahr, wenn sie gegensätzliche Aussagen machen. Und es ist mir klar, dass das in der heutigen Zeit von der Postmoderne nicht immer mega gern gehört ist. Oder? Ich meine, deine Wahrheit muss doch auch wahr sein, wenn meine Wahrheit wahr ist. Aber ich finde das wichtig zum Festhalten, jetzt bevor wir in die Frage hineingehen, von Meinungsverschiedenheit der Umgang. Die Bibel ist ein Buch mit Absolutheitsanspruch. Und wir Christen, wir sagen mit der Überzeugung, mal, da gibt es wahr und da gibt es falsch. Da gibt es richtig und nicht richtig. Das heisst, wenn wir miteinander diskutieren, irgendwo gibt es ein wahr und ein falsch. Das ist eine Absolutheit. Und ich würde sagen, Jesus tut das auch so sagen. Er bringt das auf den Punkt in Matthäus 5, Vers 18, wo er über das Gesetz redet, wo er über die Bibel redet. Wenn ihr mal hören, was er dort sagt, ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen, alles muss sich erfüllen. Also Jesus hat auch einen Absolutheitsanspruch, wenn er über Wort Gottes redet. Das ist richtig und das ist falsch. Aber wisst ihr was, ist die Schwierigkeit in dem drinnen, oder? Du gerne nochmal dich, Werner, zitieren. Du hast das vorhin in unserer Diskussion schon schön gesagt. Religion oder Bibel kann nicht politisiert werden. Sprich, es ist nicht ein demokratischer Prozess. Also für die Aussage, wo die meisten stimmen, das ist dann das, was wahr ist, oder? Das funktioniert so nicht mit der Bibel. Es ist das wahr, was eben einfach wahr ist in sich. Es gibt da nicht Meinungsverschiedenheiten, wo du kannst sagen, gut, 99 sehen so und einer sieht so. Also die 99, die haben recht und der eine ist falsch, weil Mehrheitsentscheid. So funktioniert es nicht. Da gibt es ein absolutes Schwarz und es gibt ein absolutes Weiss. Und ich kann euch eine kleine Illustration mitbringen, um einfach zu verdeutlichen, wie gehen wir jetzt mit der Absolutheit der Bibel dann um? Was machen wir jetzt in unseren Diskussionen und in unseren Gesprächen drin? Stellt euch mal vor, ich habe euch ein Familienbild von mir mitgebracht. Das ist jetzt so in Graustufen, oder? Es ist einfach ein Bild, das ich jetzt genommen habe, wo wir einen Ausflug gemacht haben. Da gibt es ja jetzt verschiedene Grauabstufungen, oder? Gibt es jetzt Sachen, Orte, die heller sind und dort, die dunkler sind. Aber schlussendlich muss man sagen, okay, da gibt es einfach auch so Grauverläufe und Graustufen drinnen, oder? Jetzt ist es aber spannend, wenn man da ein bisschen anfängt, reinzoomen in das Bild drinnen. Also kannst du mal da ein bisschen anfangen, reinzoomen. Und dann wird schon ein bisschen klarer, okay? Das ist gar nicht so grau, wie wir immer gemeint haben. Und wenn du ganz nah schaust, dann merkst du, da gibt es schwarze Fältchen und da gibt es weisse Fältchen. Und da gibt es klare Linien, was wo ist. Das Problem ist einfach, und ich glaube, das ist die perfekte Illustration für wie die Bibel ist. Es ist am Schluss einfach schwarz-weiss. Aber das Problem ist, du und ich, wir haben nicht genug scharfe Augen, um zu sagen, wo das jetzt absolut schwarz und wo das absolut weiss ist. Unsere Sicht ist mehr so ein bisschen wie das erste Bild, oder? Wir haben einfach grau in unserer Wahrnehmung drinnen. Wir haben nicht die göttliche Sicht. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht bis ins letzte Detail reinzoomen und sagen, das Pixel ist schwarz und das Pixel ist weiss. Und das bedeutet, dass solange wir noch auf dieser Erde da sind, müssen wir mit Grau umgehen können. Und müssen wir mit Grau arbeiten. Das bedeutet, wenn die Bibel zwar in sich absolut ist, ist unsere Sicht auf die Bibel nicht absolut. Und wir müssen mit Grau umgehen können. Es gibt schon Orte, wo man sagen kann, gut, also dort ist es jetzt also ziemlich dunkelgrau, gell? Und das ist ziemlich hellgrau. Also das gibt es schon. Man kann so Abstufungen machen, aber es ist einfach für unser Auge wie schwierig, zu sagen, was ist jetzt absolut wahr und was ist jetzt absolut falsch. Es gibt ein paar Sachen, wo wir sehr überzeugt, das können sagen. Aber die meisten von unseren Diskussionen und Auslegungsfragen sind einfach ein gewisses Maß grau. Und ich glaube, Gott mutet uns das zu, dass wir das aushalten. Dass wir nicht alle gleich sehen, dass nicht alle Menschen gleich hell und dunkelgrau sehen. Aber schlussendlich müssen wir mit dieser Spannung können umgehen. Und mit dieser Hinsicht oder mit dieser Einführung, die Bibel ist absolut, aber deine und meine Sicht ist nicht genug scharf, um immer zu sagen, da geht die Linie durch und das ist hell und das ist weiss und das ist schwarz. Mit dem Hintergrund möchten wir jetzt uns die Frage stellen, okay, wie gehen wir denn jetzt mit Meinungsverschiedenheiten um? Was ist, wenn wir zu unterschiedlichen Auslegungen kommen? Und dort möchte ich euch 3 Punkte mitgeben, die mir wichtig scheinen aus der Bibel. Und der erste Punkt ist aus dem 1. Timotheus 1, 4 bis 5. Dort schreibt der Paulus am Timotheus folgendes, gibt er mit auf den Weg. Wo es törichte Auseinandersetzungen gibt und man völlig sinnlos über Abstammungslinien und Geschlechtsregister streitet, da hast du nichts zu suchen. Beteilige dich nicht am Gezänk darüber. Sie sollen endlich mit diesem sinnlosen Nachforschen in Legenden und Abstammungsverzeichnissen aufhören. Das führt zu nichts als zu nutzlosem Gerede und Streit. Es lenkt uns von der Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, ab und die wir im Glauben ausführen. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Und das scheint mir ganz, ganz zentral, wenn es um theologische Fragen und Diskussionen geht. Lass uns nie, einfach nie den Hauptauftrag aus den Augen verlieren. Hey, Jesus hat uns als Kirche, als sein Lieb, einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Nachfolger von mir. Und das ist der Auftrag. Und der Paulus sagt, hey, du kannst da ewig lang anfangen zu diskutieren und dir die Bibel um den Kopf schlagen über Abstammungslinien und was weiss ich nicht noch alles was. Und einfach, um das nochmal zu sagen, das war im Fall zu dieser Zeit eine wichtige Frage gewesen. Wir können das heute nicht mehr so nachfühlen, aber das war nicht irrelevant gewesen für die Menschen zu dieser Zeit. Das waren gewichtige Fragen. So, es ist auch darum gegangen, okay, ist Jesus in welcher Abstammungslinie jetzt? Ist er ein Mensch oder nicht? Und hat dort dann auch Irrlehrer daraus herausgegeben, die angefangen zu sagen, gut, Jesus hat gar keine richtige Abstammungslinie, er ist mehr in Gedanken. Und dort hat es auch Irrlehrer gegeben in dem drinnen. Und das war wichtig für sie. Aber trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass in aller Diskutiererei und in allen theologischen Spannungen und Auseinandersetzungen, dass wir nicht vergessen, was unser Auftrag ist. Du und ich, wir haben einen Auftrag. Wir sollen zu Jünger machen, in allen Nationen. Und das darf nicht verloren gehen, ab allen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Lass uns nicht vergessen, dass Lehre ein Ziel hat. Ich möchte euch das nochmal vorlesen. Bei der Lehre geht es nicht darum, wer ist richtig und wer ist falsch, sondern Lehre hat ein Ziel. Und das beschreibt der Paulus folgendermaßen: Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Also die Lehre hat Liebe zum Ziel. Lass uns das nicht vergessen, wenn wir theologisieren und diskutieren. Und ich finde es schon tragisch, dass der grösste Feind von der Kirche die Kirche ist. Wie tragisch ist es, dass der liebe Christi so die Angewohnheit hat, sich immer wieder selber anfangen kaputt zu machen und zu diskutieren und zu kritisieren und zu sagen, was ist richtig und was ist falsch und dabei vergisst, dass wir einen Auftrag haben. Dass wir die Lehre aus Liebe und für Liebe machen sollen. Und dass es nicht so mega fest darum geht, jetzt dem anderen genau zu sagen, wo er richtig und wo er falsch ist. Und es ist eine Tragödie, dass wir als liebe Christi uns gegenseitig kaputt machen und somit am Auftrag hindert. Paulus beschreibt das im Galaterbrief und sagt, hey, passet nur auf, dass ihr nicht wie Wölfe euch gegenseitig anfängt auffressen, aber euch nicht Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Und da möchte ich euch ganz fest daran erinnern, bei aller Liebe für Wahrheit, bei allem Diskutieren und wollen wissen und studieren, lasst uns nicht vergessen, was der Auftrag wirklich ist. Ich habe als Beispiel gefunden, zum Beispiel bei Corona hast du das gesehen. Es hat Kirchen gegeben, die haben das zum Thema Nummer 1 werden lassen. Was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Sollst du dich impfen, sollst du dich nicht? Sollst du am Staat gehorsam sein oder ist der Staat zu weit gegangen? Soll man die Abstände einhalten, soll man die Massenbegrenzungen machen oder nicht? Also weißt du, jetzt so ein bisschen in der Retroperspektive kann man schon sagen, hey, das könnte man auch als sinnlose oder törichte Auseinandersetzungen interpretieren, als völlig sinnlose Abstammungslinien und Geschlechtsregister, oder? Das hat auch so ein bisschen den Charakter gehabt, da haben sich Menschen angefangen, Meinungen um die Ohren hauen und haben dabei vergessen, was unser Auftrag eigentlich ist. Und ich bin wirklich dankbar. Haben wir als Kreuzpunkt können von Anfang an sagen, okay, ab all diesen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, und das hat es gegeben, wir haben Menschen gehabt, die krasse Meinung so hatten, und wir haben Menschen gehabt, die eine krasse Meinung so hatten, in dieser ganzen Corona-Diskussion drin. Aber wir haben immer wieder festgehalten und gesagt, wir lassen uns nicht vom Auftrag abhalten ab diesen Fragen. Es geht bei uns nicht darum, zu sagen, was ist jetzt absolut richtig und falsch in dieser ganzen Corona-Debatte, sondern unser Auftrag ist, Jesus berühmt zu machen. Er soll gross werden. Sein Name soll in der Straße gehört werden. Unser Gottesdienst geht darum, um ihm zu ehren. Um das geht es. Und ich bin dankbar, haben wir das geschafft. Ich kenne Kirchen, die sind ab dem zerbrochen. Und die haben sich getrennt in dieser ganzen Zeit, weil sie nicht den Auftrag im Auge behalten haben. Das scheint mir sehr, sehr relevant in allen Meinungsverschiedenheiten. Das Zweite, was ich euch möchte mitgeben möchte, ist aus Philipper 2, Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit darf keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. In diesen ganzen Debatten und Diskussionen, lasst uns nicht Demut verlieren. Lass uns immer wieder zurückkommen zu einem demütigen Herz, das sagt, hey, wer weiß, vielleicht sieht ja der andere ein bisschen schärfer als ich jetzt gerade. Einfach die Option im Hinterkopf mal zu behalten und nicht so absolut und bösartig anfangen zu diskutieren in einer Überheblichkeit und Arroganz, was leider immer wieder gibt, wenn es um theologische Debatten geht. Ich möchte da kurz eine Illustration bringen, wo uns kann helfen kann, auch demütig zu werden. Weil wir haben ja häufig das Gefühl, dass unsere Meinungen oder unsere theologischen Überzeugungen auf die Bibel basieren, oder? Würden die meisten von uns so sagen, ja mal klar, mein Glaube oder wie mein Glaubenssystem, wie ich denke und was ich für richtig und falsch anschaue, das basiert auf der Bibel. Ich möchte euch eine kurze Illustration dazu geben. Stellt euch mal vor, es gibt zwei theologische Schulen. Die eine Schule ist eine erzkonservative Schule, wo ganz, ganz konservative Theologie lehrt. Und die andere Schule ist eine ultracharismatische Schule, wo ganz charismatische Theologie lernt. Oder? Jetzt beide Schulen haben in ihrem Grundlagenpapier, schreiben die drin, hey, unsere Lehre und was wir lehren, das beruht auf der Bibel. Also das ist unser Fundament, oder? Und das sagen beide Schulen und die sind auch voll davon überzeugt, dass das so ist. Also sie würden beide sagen, hey, wir lehren einfach nur die Bibel da. Und jetzt die Frage, was wird wohl ein Schüler glauben oder was für eine Theologie wird ein Schüler haben, der auf die konservative Bibelschule geht? Was wird der am Schluss für Glaubensüberzeugungen oder theologische Grundsätze fassen? Ich bin mir fast sicher, der wird konservative theologische Schlüsse ziehen, oder? Und was wird der Schüler glauben oder für eine Vorstellung haben, wie die Bibel ist, die auf einer charismatischen Schule war? Ja, der Schüler wird wahrscheinlich eher eine charismatische Einstellung haben. Und wie kann das dann jetzt sein, wenn beide sagen, hey, aber unser Fundament ist die Bibel, oder? Beide Schulen sagen ja, das ist, wir basieren unsere Lehre auf der Bibel. Und wenn man das so versteht, merken wir gleich mal, okay, wir alle haben einfach einen Filter. Wir alle sind gelehrt worden und das macht etwas mit mir. Und als ich das gecheckt habe, hat es mich sehr fest demütigt. Habe ich gemerkt, okay, ich muss aufpassen, Mit was für einer Absolutheit ich gewisse Sachen einfach so sage. Weil mir ist bewusst worden, dass ich gelehrt worden bin und dass ich ja auch nicht die absolute Sicht habe. Dass ich selber ja gar nicht so scharf gesehen und dass ich auch Einflüsse habe, die auf mich wirken. Und das macht etwas mit mir und ich kann nicht einfach sagen, dass das nicht so ist, sondern das hat tatsächlich einen Einfluss auf mich und das hat mich demütig gemacht in Diskussionen und theologischen Überzeugungen. Einfach zu merken, ich bin geprägt und ich möchte dir sagen, du bist genauso geprägt, auch geworden. Von deinem Umfeld, von deiner Geschichte, von wer dich gelehrt hat, hat ganz einen grossen Einfluss gehabt auf deine Überzeugungen. Und auch wenn wir denken, dass unser Fundament die Bibel ist, und das soll es ja auch sein, dem will ich nichts entgegensetzen, ist es trotzdem der Fall, dass du und ich einfach auch einen Filter haben, wie wir Sachen sehen. Und das ist wichtig, dass wir uns dem bewusst werden und nicht absolut werden. Und das Zweite, was ich uns nämlich mitgeben in dieser Demut drin, ist feststellen, dass sich Prioritäten verschieben. Ich habe ja anfangs Predigt von der ersten Trennung von West- und Ostkirche schon erwähnt. Eine der grossen, wichtigen Fragen, die zu der Kirchenspaltung dort geführt hat, war, wo ist der Stuhl Petri? Also wo ist der Lehrstuhl von Petrus daheim? Die Ostkirche hat natürlich mit der Überzeugung gesagt, ja gut, das ist Konstantinopel, oder keine Frage. Und die Westkirche hat natürlich gesagt, ja nein, das ist Rom. Also wer da etwas anderes sagt, hat es nicht verstanden, oder? Und so ist ab dieser Frage, wo ist der Stuhl Petri, hat sich eine Kirche zum ersten Mal massiv in Ost- und Westkirche angefangen zu spalten. Es hat dann eine orthodoxe Kirche gegeben und der Patriarch hat dann den Papst exkommuniziert. Also hat dann der Papst gesagt, du bist im Fall kein Christ mehr, oder? Also das geht nicht. Das Gefühl hat, das wäre in Konstantinopel, das ist ja so offensichtlich falsch, dich muss ich jetzt exkommunizieren. Und der Papst handherum hat den Patriarch exkommuniziert und gesagt, du bist jetzt kein Christ mehr, oder? Und wir sind jetzt da rund 1000 Jahre später und hören uns die Debatte an und denken, was ist bei euch eigentlich nicht ganz richtig gelaufen? Wie könnt ihr das Gefühl haben, dass das eine relevante Frage für irgendetwas ist? Wie könnt ihr eine Kirche spalten ab dem? Und fast noch verrückter, wie kannst du jetzt an einem anderen anfangen, den Glauben absprechen, weil er dort eine andere Meinung hat als du? Und so wie wir jetzt zurückschauen, merken wir, okay, Prioritäten scheinen sich da verschoben zu haben. Und ich glaube, zukünftige Generationen werden auf unsere heutigen Debatten und Meinungsverschiedenheiten schauen. Und wer weiß, vielleicht ganz ähnlich reagieren, wie wir jetzt reagieren. Was ist eigentlich bei euch gelaufen, dass ihr das Gefühl gehabt habt, das wäre jetzt so wichtig? Und einfach zu sehen, wie sich Schwerpunkte verschieben, hilft mir, zu einer Demut zu kommen in meinen doch sehr klaren Überzeugungen, die ich habe. Einfach dort ein bisschen Demut zu leben und auch festzuhalten, hey, wer weiß, vielleicht hat es ja mein Glaubensbruder besser begriffen, als ich das heutzutage so meine. Das ist das Zweite, was ich uns mitgeben möchte. Bleiben wir demütig in unseren Überzeugungen. Und das Dritte ist, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Es gibt doch auch Sachen, die einfach nicht okay sind. Oder ich möchte da auch wieder den Paulus zitieren, wo bevor dass er am Timotheus nämlich ratet, sich nicht zu fest auf die Diskutierereien einzulassen, sagt er ihm auch Folgendes. Als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du solltest dort bestimmten Leuten Einhalt gebieten, damit sie keine falschen Lehren verbreiten. Tu das auch weiterhin. Also es gibt auch gewisse Grenzen, wo wir sollen und müssen ziehen. Wo es dann nicht mehr darum geht, okay, du hast eine andere Meinung als ich, sondern es gibt auch ein Mandat, das wir haben, um Irrlehre oder falsche Lehre den Gegenstand zu sagen, nein, halt, stopp, da geht es nicht weiter, das ist Grenze. Und ich habe in meiner Schule eine gute Regel mit auf den Weg bekommen, wo kann man herausfinden, wo geht denn jetzt die Grenze durch, oder? Quasi über was kann man diskutieren, über was kann man demütig sein, wo soll man auch einfach sagen, okay, du kannst nicht anders meinen, wir haben ja immer noch den gleichen Auftrag, lass uns den Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Und wo ist dann, wie soll ich sagen, die Grenze wie überschritten, wo man muss sagen, halt, stopp, Das geht nicht. Die gibt es nämlich, die Grenzen. Und ich möchte euch das anhand von zwei Wörtern wie ein bisschen aufzeigen, die ich gelernt habe. Und mir ist klar, die Wörter kann man auch anders interpretieren, als das funktioniert jetzt gerade so für die Definition oder für den Punkt, den ich jetzt da möchte machen. Und zwar ist das die Unterscheidung von Dogma und Doktrin. Mir ist bewusst, dass die Wörter sind in der Kirchengeschichte auch schon anders gebraucht worden. Aber ich möchte jetzt einfach schnell sagen, wie ich sie will brauchen jetzt da, dass das klar ist, was ich will sagen. Ja? Und zwar das Dogma ist ein Glaubens- oder ein heilsrelevanter Glaubensgrundsatz. Heilsrelevanter Glaubensgrundsatz. Also ein Beispiel wäre, es gibt keinen Weg zum Vater als durch Jesus Christus. Quasi, Jesus ist der Weg zum Vater. Es geht nur mit ihm. Du kannst nie etwas anderes Rettung finden als in Jesus Christus. Das wäre ein dogmatisches Statement, das ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist heilsrelevant. Das geht so tief, dass dort gibt es nichts zu diskutieren. Dort kannst du nicht anfangen, anders zu interpretieren und sagen, ja gut, aber vielleicht hätte der Buddha auch noch ein bisschen recht gehabt. Und so. Nein, halt, stopp, das geht nicht. Da gibt es eine Linie, das ist eine Grenze, das ist ein dogmatisches, heilsrelevantes, theologisches Dogma, das wir da festhalten. Und das andere sind Doktrinen. Das sind dann wichtige theologische Erkenntnisse, die aber nicht heilsrelevant sind. Die sind wichtig und die lohnt sich zu entdecken und zu diskutieren und zu erkunden. Aber sie sind nicht heilsrelevant. Sprich, wenn dort jemand eine andere Meinung hat, dann ist er nicht mehr mein Glaubensgeschwister. Versteht ihr die Unterscheidung, die ich da meine? Es gibt Sachen, die sind dogmatisch, die sind einfach heilsrelevant und das ist wirklich so. Wenn du dort über die Grenze gehst, dann ist das eine Irrlehre, wenn du dort etwas anderes sagst. Und dort gibt es für uns einfach auch eine Grenze zum Ziehen. Und das andere sind wichtige theologische Debatten, die geführt werden sollen, die aber nicht heisst, dass wenn der andere eine andere Meinung hat, dass er nicht mehr im gleichen Glauben ist wie ich. Als im Moment sehr heiß diskutiertes Beispiel, das ich euch möchte geben, das ihr euch vorstellen könnt, ist zum Beispiel die ganze Frage von der Sexualethik. Das ist auf der Ebene von Doktrin. Das ist nicht Dogma. Also wenn ein anderer zu einer anderen Interpretation kommt als ich, wenn es um sexualethische Fragen geht, dann ist das auf der doktrinalen Ebene. Dann geht es dort nicht um heilsrelevante Fragen. Und dort darf man, kann man und soll man diskutieren. Auf Dogmas tun wir nicht mehr diskutieren. Dort ist es einfach richtig und dort ist es falsch. Dort haben wir dann die Augen, die scharf genug sind, um zu sagen, halt, stopp, das ist richtig und falsch. Das ist so deutlich, so klar aus der Bibel. Dort gibt es keine Diskussionen mehr. Also was möchte ich zum Abschluss festhalten? Diskutieren und haben Spass an theologischen Debatten. Ich liebe theologische Debatten. Ich und Sabrina, wir können stundenlang miteinander im Büro über jenste Fragen debattieren und austauschen und laut werden und am anderen sagen, dass er eigentlich komplett falsch liegt. Wir haben gerade vor zwei Wochen so eine gute theologische Debatte gehabt, wo es um die Frage gegangen ist, ist im Jesaja 14 der Fall vom Teufel beschrieben oder ist das einfach nur eine Beschreibung vom babylonischen König, der versagt hat. Und wir haben uns gegenseitig angefangen, Argumente um die Ohren zu hauen und irgendwann ist Monika und gefunden, du bist alles okay bei euch. Und es ist auch sehr hitzig geworden und laut. Und weißt du was, es war alles okay gewesen. Weil schlussendlich sind das interessante, spannende theologische Debatten. Aber wir haben nicht wegen dem den Auftrag jetzt aus den Augen verloren. Wir haben es sogar geschafft, demütig genug zu bleiben. Also ich kann da jetzt nur für mich reden. Wir müssen Sigo fragen, ob das bei mir auch so ist. Aber ich habe tatsächlich geschafft, zu sagen, auch wenn ich ihre Argumente voll nicht verstehe und eigentlich finde, sie ist ziemlich sicher falsch, vielleicht ist sie ja trotzdem richtig. Und das ist das, was ich uns mitgeben möchte. Lass uns theologische Debatten führen. Lass uns interessante Gedanken denken. Aber lass uns nicht gegenseitig den Glauben anfangen absprechen, dort, wo es auseinandergeht. Lass uns nicht vergessen, dass wir immer noch miteinander einen Auftrag zu erfüllen haben. Und lass uns nicht Demut an all dem verlieren. Und mit dem möchte ich jetzt zum Schluss beten, bevor wir nachher einsteigen in eine Zeit von der Anbetung, wo wir Jesus zusammen loben und preisen. Ja, Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Wahrheit bist. Und dass der Weg zum Vater einfach nur durch dich kommt, Jesus. Für das gebe ich dir Lob und Preis und Dank. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach uns hilfst, den Auftrag nicht aus den Augen zu verlieren. Dass wir dürfen die Kirche sein, wo das, was du gesagt hast, ernst nimmt. Dass wir gehen und zu Jünger machen. Dass wir uns nicht verlieren in sinnlosen Diskussionen über Geschlechtsregister und Abstammungslinien, Jesus. Dass du unser Herz immer wieder neu demütig machst und dass du uns hilfst, zur Erkenntnis zu kommen, wo es sich lohnt zu diskutieren und wo das sinnlos ist, Vater. Ich bitte dich, dass du einfach den Glauben tief in unser Herzen verwurzelst und dass wir immer mehr dürfen erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, da bei uns, im Kreuzpunkt und in dieser Region, Jesus. Amen.